Direkt aus Europa, Nummer 463, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Eine 5 in Mathe, ein blauer Brief in Deutsch und schon rückt der Nachhilfelehrer an. Mittlerweile ist Nachhilfe allerdings schon zur normalen Unterrichtsbegleitung geworden. Eltern geben viel Geld aus, damit die Kinder von Anfang an zu den Besten gehören. Das Feature von Manuel Walz.
Ein voller Saal im Kongresszentrum Karlsruhe. Zwei Jungs, Anfang, Mitte 20, sind auf die Bühne gekommen. Vor ihnen sitzen und stehen Schülerinnen und Schüler, einige Grundschüler. Die meisten aber dürften in der Mittelstufe sein oder kurz vor dem Abitur. Alle Plätze sind besetzt. Viele stehen am Rand oder ganz hinten am Ende der Stuhlreihen.
Wir beide sind Alex und Nico, die Gründer von The Simple Club. Und jeden Monat lernen 600.000 Schüler und Studenten mit uns, unter anderem offensichtlich auch ihr. Und ja, die große Frage ist natürlich.
Alex und Nico, die hier auf der Ausbildungsmesse wie Popstars daherkommen, sind Nachhilfelehrer. Sie geben Nachhilfe im Netz. Und das so, dass sie viele Fans haben. Mittlerweile arbeiten mehr als 20 Leute für die Simple Club GmbH. Meist Studenten, die Inhalte für ein Fach erstellen, das sie selbst studieren. So garantieren Nico und Alex die Qualität der Videos. Es gibt sie für Mathe, Physik, Chemie, Biologie, Geografie, Wirtschaft, zu den unterschiedlichsten Themen, orientiert am deutschen Lehrplan und darüber hinaus. Mit Bildern, Animationen, Piktogrammen. Inzwischen sind es unzählige Filme auf der deutschsprachigen Online-Lernplattform. Die passende App gibt es auch dazu. Und aktuell arbeitet The Simple Club am Schritt ins Ausland.
The Simple Club auch noch international etablieren. Also wir haben gesehen, nicht nur in Deutschland haben die Schüler Probleme, sondern auf der ganzen Welt.
Wie die beiden hier auf der Bühne sprechen, so hören sich auch die Videos an. Locker, kumpelhaft, nicht korrekt. Eine Sprache, wie sie kein Lehrer spricht.
Seit ich es angefangen habe, gehe ich gerne in die Schule. Ich passe mehr auf und mir fällt das Lernen viel leichter. Weil ich weiß, wenn ich was nicht verstehe, gucke ich einfach schnell nach, ob es dann klappt. Und dann kann ich direkt weitermachen, ohne mir irgendwie groß Gedanken drüber zu machen.
Gerade diese Sprache macht für viele die Inhalte erst verständlich, meint auch diese Schülerin.
Und vor einigen Referaten zum Beispiel, wenn der Lehrer nicht so gut erklärt, dann helfen die einem auf jeden Fall immer weiter. Und die haben ja schon oft mein Referat gerettet.
Das Unternehmen hat zwei Einnahmequellen. Einmal Werbung, die vor den kostenlosen Filmchen eingespielt wird. Und zum anderen gibt es einen kostenpflichtigen Premium-Club. Für 10 Euro im Monat können die Mitglieder Kontakt aufnehmen und angeben, welche Klassenarbeiten anstehen, welche Themen gerade Probleme bereiten. Dann bekommen sie die passenden Materialien zugeschickt. Professor Rolf Dobischat, Bildungsforscher an der Universität Duisburg-Essen.
Also der Markt, zumindest was man so empirisch fassen kann, Bertelsmann hat mal eine Studie dazu gemacht, ist das Volumen, das jährlich in diesen Sektor des Marktes fließt, ca. 1 Milliarde Euro. Und der quantitative Umfang der Schüler beträgt ungefähr 1,2 Millionen, die an Nachhilfe teilnehmen. Das ist schon eine Menge.
Insgesamt ist der Markt sehr intransparent. Die Zahlen, auf die sich Rolf Dobischat hier bezieht, stammen aus einer Befragung von Eltern, wie viel sie für Nachhilfe ausgeben. Stellt sich die Frage, was jeweils als Nachhilfe definiert wird. In einem internationalen Vergleich wurde 2012 nach zusätzlichem Unterricht gefragt. Hier liegt Deutschland im unteren Drittel. Nur 28% der Schüler nehmen ihn in Anspruch. Ist aber Nachhilfe bei einem älteren Schüler zusätzlicher Unterricht? Eher nicht. Er kostet aber trotzdem Geld. Förderunterricht am Nachmittag in einer Ganztagsschule würde als solcher zählen, gilt bei uns aber nicht als Nachhilfe. Von der 1 Milliarde Euro, die Eltern in Deutschland für Nachhilfe ausgeben, fließen 2/3 in informelle Angebote. Ältere Schülerinnen und Schüler, die Nachhilfe geben, die Tante, ein Student, die Nachbarin. Das restliche Drittel geht in die Nachhilfe, die von gewinnorientierten gewerblichen Unternehmen angeboten wird.
Also es gibt nach Schätzungen des Verbandes der Nachhilfeschulen in Deutschland ungefähr 5000 Nachhilfeinstitute in Deutschland mittlerweile. Das hat ungeheures Ausmaß erreicht. Aber man muss sagen, zu diesen 5000 Nachhilfeinstitutionen, Da gibt es drei ganz große Träger, die bis zu 1000 Filialen in Deutschland haben. Das sind gewinnorientierte Firmen.
In den 1970er Jahren sind diese drei großen Institute entstanden. Der Studienkreis ist der größte von ihnen. Geschätzter Umsatz etwa 80 Millionen Euro im Jahr. Gut 1000 Filialen in Deutschland und im Ausland. Etwa 10.000 Nachhilfelehrer arbeiten für den Studienkreis als Honorarkräfte. Der Gründer, Jürgen Hühold, hat im Ruhrgebiet als einfacher Nachhilfelehrer mit einem reformpädagogischen Ansatz angefangen, sagt Thomas Momotow, Sprecher des Studienkreises.
Das war dann sehr schnell so ein großer Erfolg, dass er expandieren musste. Das heißt, er hat dann nach einer Weile ein Unternehmen gegründet. Das war der Studienkreis und hat andere Nachhilfelehrer eingestellt, hinterher noch mehr Personal. Und der Studienkreis ist ziemlich schnell auch ziemlich stark gewachsen.
Heute gibt es in praktisch jeder deutschen Stadt entweder eine Filiale oder eine Franchise-Niederlassung. Das heißt, ein selbstständiger Unternehmer gründet eine eigene Nachhilfeschule und darf diese Studienkreis nennen. Er hält sich an das vorgegebene Konzept, erhält das Know-how des Unternehmens, die Lernmaterialien, das Corporate Design und führt dafür eine Gebühr an das Mutterhaus ab. Auch in der Besitzerstruktur hat sich der Studienkreis stark gewandelt. Heute ist es in erster Linie ein gewinnorientiertes Unternehmen.
Jürgen Hühold war der Gründer und Geschäftsführer bis zum Jahr 2003. Dann hat er den Studienkreis verkauft an den Cornelsen Schulbuchverlag, der den Studienkreis circa 10 Jahre geführt hat. Und seit 2013 gehört der Studienkreis zu Aurelius, zum Finanzinvestor Aurelius mit Sitz in München bis heute.
Der Finanzinvestor Aurelius machte im Jahr 2016 einen Umsatz von etwa 2,5 Milliarden Euro. Neben dem Studienkreis gehören ihm Beteiligungen an Chemieunternehmen, Werften für Luxusjachten oder auch einem Gerüstbauer. Werner Kinzinger arbeitet bei der Aktion Bildungsinformation, einem Verein, der sich um den Verbraucherschutz in Bildungsfragen kümmert. Er beobachtet seit vielen Jahren den Markt für private Nachhilfe. Der Studienkreis und seine Entwicklung stehen in seinen Augen exemplarisch für eine generelle Entwicklung.
Im Nachhilfebereich hat sich sehr viel getan in den letzten 10, 20 Jahren. Es ist sogar eine Art Industrie entstanden.
Dass diese großen Unternehmen den Markt dominieren, hat Vor- und Nachteile, sagt Werner Kinzinger. Ein Nachteil sei, dass es sich um ganz normale, gewinnorientierte Unternehmen handelt. Und damit gehorchen sie in ihrem Verhalten vor allem den Regeln des Marktes. Das bedeutet, dass sie auf eine hohe Nachfrage angewiesen sind und sich darum bemühen, dass diese Nachfrage auch vorhanden ist.
Also die Nachfrage entsteht natürlich auch durch Unzulänglichkeiten beim staatlichen Schulsystem, aber in erster Linie natürlich auch durch eine sehr gute Werbung.
Dabei werden alle Möglichkeiten ausgeschöpft und es werde zu viel versprochen.
Es wird einfach etwas versprochen, was im pädagogischen Bereich in der Regel nicht zu halten ist. Es gibt im pädagogischen Bereich keine Erfolgsgarantie. Wer eine Erfolgsgarantie ausspricht, ist unglaubwürdig.
Sie haben Standards etabliert. Und wer zu einem dieser Institute geht, kann sich im Prinzip darauf verlassen. Beim Studienkreis sind das beispielsweise Kleingruppen, in denen alle Schüler dasselbe Fach lernen. Zudem wird versucht, dass die Jahrgänge in einer Lerngruppe nicht allzu weit auseinandergehen. Diese Standards klingen erst einmal nicht allzu hoch. Für Verbraucherschützer Kinzinger ist das aber schon ein Fortschritt. Im Laufe seiner Arbeit hat er schon vieles erlebt.
Also beispielsweise werden sehr große Gruppen gebildet, es werden keine homogenen Gruppen gebildet. Also stellen Sie sich mal vor, dass eine Nachhilfegruppe besteht aus einem Grundschüler, aus einem Realschüler, aus einem Abiturienten und möglicherweise noch dazu in verschiedenen Fächern. Also da ist jeder Nachhilfelehrer einfach überfordert.
Eins der Hauptkriterien, wie Eltern, die auf der Suche nach einem Nachhilfeinstitut sind, einen guten von einem schlechten Anbieter unterscheiden können, sei die Laufzeit der Verträge. Grundsätzlich gelte eine Art Faustformel. Je kürzer die Laufzeit und je kürzer die Kündigungsfrist der Verträge, desto überzeugter sei der Anbieter von der Qualität seiner eigenen Nachhilfe, so Werner Kinzinger. In einer ruhigen Seitenstraße in Berlin, nahe dem Rathaus Steglitz, befindet sich der Hauptsitz des Lernwerkes. Im Treppenhaus empfängt Swantje Goldbach. Sie hat vor gut 20 Jahren gemeinsam mit ihrem Bruder das Lernwerk gegründet und leitet es noch heute. Es gibt unterschiedliche Bereiche mit Unterrichtszimmern und Aufenthaltsbereiche, in denen die Kinder warten können, wenn sie direkt von der Schule kommen und noch nicht dran sind. Sie können dort auch ihre Hausaufgaben machen.
Vor allem sind wir spezialisiert auf Einzelunterricht, das ist unser Schwerpunkt. Und sonst haben wir Gruppenunterricht und zwar thematisch geordnet. Lernen ist unser Schwerpunkt, damit waren wir auch Pionier hier in Berlin.
Swantje Goldbach hat die Konzepte erarbeitet, nach denen hier Nachhilfe gegeben wird.
Wir wollten eigentlich nur Hilfe zur Selbsthilfe geben, wollten am Anfang im Grunde auch das Wort Nachhilfe gar nicht benutzen.
Kinder und Jugendliche kommen normalerweise 4-mal im Monat ins Lernwerk. Das kostet in etwa 100 Euro im Monat. Das, so hat die Bertelsmann-Stiftung ermittelt, entspricht ungefähr dem normalen monatlichen Satz für Nachhilfe bei einem kommerziellen Anbieter. Informelle Nachhilfe bei einem Studenten oder einer älteren Schülerin variiert stark. Sie kostet in sehr günstigen Fällen 10 Euro, meist zwischen 15 und 25 Euro pro Stunde.
Es gibt auch noch Onkel Heinz und irgendwie den älteren Schüler und Studenten, die irgendwas machen. Das gibt es immer noch. Ich glaube, das hat sich eigentlich gar nicht so sehr verändert. Was sich verändert hat, ist, dass es einige gibt, die versuchen, das professioneller zu machen. Und das ist dann natürlich auch, wie bei uns, so, dass da Kinder hinkommen, die etwas wollen, was natürlich Onkel Heinz auch nicht so eben aus dem Ärmel schütteln kann.
Swantje Goldbach und ihr Bruder haben sich mit ihrem Konzept für Nachhilfe in Berlin etabliert. Alleine in diese Filiale kommen etwa 600 Schülerinnen und Schüler. Und mittlerweile gibt es 9 weitere Filialen in Berlin und Potsdam. Aber auch externe Faktoren haben dem Lernwerk großen Zulauf gebracht.
Am Anfang, als die PISA-Studie rauskam, kam ein unglaublicher Druck von allen Seiten. Also sowohl von der Schule durch die Vergleichsarbeiten, aber auch von den Eltern, die große Sorgen hatten, dass ihr Kind eben abfällt.
In einer Studie für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat Rolf Dobischat den Markt für Nachhilfe genauer untersucht. Auch mit den Gründen, warum Nachhilfe genommen wird, hat er sich befasst. Insgesamt haben sich seinen Untersuchungen zufolge die Anforderungen an junge Menschen drastisch erhöht. Wissen und gute Bildung werden immer mehr ein Schlüssel zum Erfolg und zur sozialen Absicherung. Das haben Eltern erkannt und vor allem die mittleren und oberen Schichten der Gesellschaft versuchen, ihren Kindern deshalb einen möglichst guten Schulabschluss zu ermöglichen. Und das zunehmend auch durch Nachhilfe.
Gute Bildung ist eine Voraussetzung heute, um in dieser Gesellschaft eine relativ abgesicherte soziale Position zu erhalten.
Nachhilfe wird immer mehr genutzt, um auch gute Noten zu verbessern, um beispielsweise eine 1 statt einer 2 im Zeugnis zu erreichen. Oder aber auch bereits in der Grundschule, um den Sprung aufs Gymnasium zu schaffen. Die immer stärkere Rolle der Nachhilfe bedeutet eine schleichende Privatisierung des Bildungswesens, sagt der Essener Bildungsforscher Dobischat. Da das öffentliche Schulsystem zunehmend weniger in der Lage ist, eine gute Bildung für alle zu ermöglichen, gäbe es über die Nachhilfe eine Art Renaissance des Privatlehrers.
Wenn man es in der Entwicklung der Schule, der öffentlichen Schule sieht, das reicht ja bis ins 17., 18. Jahrhundert zurück, war eigentlich Privatunterricht gang und gäbe im Bereich natürlich des Bürgertums, des Adels. Dort wurden die Kinder letztendlich mit Privatlehrern unterrichtet. Das hat also eine lange Tradition. Und das, sagen wir mal, einfache Volk hatte ja überhaupt keinen Zugang zur Bildung. Und Privatlehrer waren damals gang und gäbe eben in der herrschenden Gesellschaft, in den herrschaftlichen Eliten, die ihre Kinder, ihre Sprösslinge eben über Privatlehrer ausgebildet haben.
Im Süden von Leipzig sitzt Elfi Boxhammer auf ihrem Balkon und blickt in den Hof. Sie hat einen Sohn, der gerade die 12. Klasse besucht und den sie alleine erzieht. Die beiden haben eine lange gemeinsame Nachhilfegeschichte. Seit Jahren schon bekommt er in Mathe, auch mal in Physik und in Russisch, Unterstützung. Im Spätverkauf hatte sie zufällig eine Annonce entdeckt und angerufen. Zu dieser Zeit war der Nachhilfelehrer noch Student. Heute hat er sein Studium beendet und lebt davon. In der Schule, auf die ihr Sohn geht, ist Nachhilfe ein völlig normaler Teil des Lernens geworden. Ohne Nachhilfe würde ein Großteil der Schüler keinen Abschluss schaffen. Viele nutzen die Hilfe aber auch nur, um noch bessere Noten zu bekommen.
Ich hatte da mal auch ein Gespräch mit einer Lehrerin, auch ein Eltern-Lehrer-Gespräch, und da wurde mir klar kommuniziert, was er hier nicht mitnimmt, muss er sich in Heimarbeit arbeiten, und wenn er Hilfe braucht, muss er sich das holen. Also sprich, es wird eigentlich vorausgesetzt, dass man Nachhilfe in Anspruch nimmt.
Elfi Boxhammer sieht die Ursache dafür vor allem in den viel zu großen Klassen und in dem umfangreichen und extrem anspruchsvollen Lehrstoff. Das bringe viele Schüler an ihre Grenzen. Und die Lehrer seien nicht mehr in der Lage, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Dann müsse eben der Nachhilfelehrer einspringen, und das kann teuer werden.
Es ist halt auch nicht für jeden erschwinglich. Also wir haben wirklich gesagt, das ist es uns wert. Dafür haben wir woanders dann Abstriche machen müssen. Aber das war es uns einfach wert, diese Nachhilfe in Anspruch zu nehmen.
Elfi Boxhammers Sohn bereitet sich nun aufs Abitur vor, auch mit seinem Nachhilfelehrer. Den können sich aber nicht alle leisten. Stefanie Schöne ist Sozialarbeiterin in Leipziger Schulen und arbeitet für die gemeinnützige GmbH Plan L. Sie organisiert auch kostenlose Nachhilfe. Finanziert wird dies zum Teil über staatliche Förderprogramme. Allerdings ist Stefanie Schöne auch darauf angewiesen, dass Studenten ehrenamtlich Nachhilfe geben. Das aber, so berichtet sie, wird immer schwerer, weil die Studenten keine Zeit mehr dafür haben. Neben kostenloser Nachhilfe von gemeinnützigen Trägern gibt es seit einigen Jahren auch die Möglichkeit, die Nachhilfe über das Bildungs- und Teilhabeprogramm der Bundesregierung zu finanzieren. Damit hat Stefanie Schöne bisher eher schlechte Erfahrung gemacht. Zum einen muss als erstes die Schule bescheinigen, dass eine Versetzungsgefahr besteht. Wann diese Versetzungsgefahr besteht, das werde sehr unterschiedlich ausgelegt. Aber auch die übrigen Hürden seien in Leipzig sehr hoch. Stefanie Schöne.
Dass ein zusätzlicher Antrag beim Sozialamt gestellt werden muss, dass nochmal sämtliche Einkommens- und Mietbescheinigung etc. pp. Vorgelegt werden müssen und dass die Bearbeitungszeit durchaus auch nicht nur in Wochen bemessen wird, sondern dass es sein kann, der Antrag wird gestellt und dann vergehen 2, 3, 4 Monate, ehe der positiv beschieden ist, und dann kann das Schulhalbjahr auch schon wieder fast zu Ende sein. Und da ist zu viel Zeit verstrichen. Also dass Eltern meistens nicht in Vorleistung gehen können, um mit Antragsabgabe schon Nachhilfe in Anspruch zu nehmen.
Die Kommunen verwalten das Bildungs- und Teilhabeprogramm. In jeder Stadt wird ein wenig anders verfahren. Insgesamt aber sieht Stefanie Schöne 2 große Schwachstellen. Das eine ist, dass die Versetzung bereits akut gefährdet sein muss. Das führe dazu, dass meist erst zu spät eingeschritten werden kann. Die zweite ist, dass die Unterstützung für die Nachhilfe immer wieder neu beantragt werden muss.
Ja, ich glaube, weil das Eltern sind, denen möglicherweise Bildung nicht so ein ganz wichtiges Gut ist. Und die möglicherweise auch ein Stückchen müde geworden sind, immer wieder Anträge zu stellen und immer wieder das Gefühl zu haben, sich vor Ämtern und Behörden nackig zu machen, alle Formulare zum wiederholten Mal einzureichen, wo sie doch wissen, das liegt doch schon vor und ich habe das doch schon 3-mal abgegeben. Und dass dann eher irgendwann der Punkt ist, ich will das nicht mehr, ich habe da keine Lust mehr drauf, das ist mir zu viel des Aufwandes.
Es gibt kostenpflichtigen Einzelunterricht via Skype, was für Kinder auf dem Land interessant ist, wo es wenige Angebote gibt. Es gibt auch immer mehr Apps. Eine Hausaufgaben-Nothilfe beispielsweise, über die sofort ein Nachhilfelehrer bereitsteht, wenn jemand an den Hausaufgaben verzweifelt. Ramona Lorenz forscht an der Uni Dortmund zu digitalen Medien in Schule und Unterricht. Von einer Demokratisierung der Nachhilfe durch das Internet möchte sie nicht sprechen. Dennoch sieht sie große Chancen für die Schülerinnen und Schüler.
Die Nachhilfe im Internet hat dann natürlich die Möglichkeiten, dass Inhalte nochmal anders vermittelt werden, über andere Kanäle kommuniziert werden, dass irgendwas visuell anders dargestellt wird, als es der Lehrer im Unterricht macht, so dass man vielleicht einige Schülerinnen und Schüler nochmals anders ansprechen kann und die Inhalte so vermitteln kann, wie es dann tatsächlich ganz individuell am besten ist für das eigene Lerntempo, für die eigenen Lernaktivitäten, um dann letzten Endes entsprechende Fortschritt oder Verbesserung der Leistung zu erzielen.
Findet ihr Chemie erschreckend? Und in der Schule kommt ihr nicht mit? Hi!
Die öffentlich-rechtlichen Sender versuchen mit dem Musste-Wissen-Kanal auf YouTube Jugendliche zu erreichen und gleichzeitig seriöse Lernfilme zu produzieren. Wie beispielsweise mit den Chemiefilmen von Mai.
Okay, nochmal.
Hi!
Ich bin die Mai, ich bin Chemikerin und ich erkläre euch, was ihr in Chemie in der Schule wissen müsst. Das Gute ist, hier geht es nach eurem Tempo. Ihr könnt alles so oft anschauen, wie ihr wollt. Ihr könnt auf Pause drücken, wann ihr wollt. Und außerdem zeige ich euch, wie cool Chemie sein kann.
Mai erklärt Chemie möglichst spritzig. Sie illustriert den Stoff mit einfachen Grafiken und Zeichnungen. Die Filme von The Simple Club setzen dagegen nur auf Illustrationen. Hier ist kein Mensch, kein Lehrer zu sehen. Insbesondere Jugendliche, die nicht gut mit Frontalunterricht zurechtkommen, können Alternativen im Internet finden, ohne gleich einen persönlichen Nachhilfelehrer bezahlen zu müssen. Ob aber gerade lernschwache Schüler aus sozial schwach vernetzten Familien online die Hilfe finden, die sie brauchen, bezweifelt Ramona Lorenz.
Das erfordert natürlich aber auch seitens der Schüler oder vielleicht auch, wenn die Eltern unterstützen, auch sehr viel Reflexion darüber, wie denn der eigene Lernstil ist und welche Informationen, welche Lernlücken ich denn jetzt tatsächlich habe. Und das ist schon eine kognitive Herausforderung. Das können die meisten Schülerinnen und Schüler kaum in Eigenleistung tatsächlich sinnvoll und passgenau erbringen.
Morgen in den Zeitfragen Empathie. Danke fürs Zuhören, sagt Gerhard Schröder. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.
Deutschlandfunk Kultur, Länderreport.
Für viele wirken sie ja wie aus der Zeit gefallen, die Hausbesetzer. Sie wollen ein anderes Leben und riskieren dann auch schon mal den Konflikt mit dem Staat, auch massiv, auch mit Gewalt. Manfred Götz hat das Autonome Zentrum in Köln besucht.
Eine Garage in der Kölner Südstadt. Ines, Mitte 30, kurzgeschorene Haare, schraubt wie jeden Donnerstagabend an ausrangierten Fahrrädern herum. Nicht für sich selbst und auch nicht für Geld.
Das ist eine spendenbasierte Selbsthilfewerkstatt. Das heißt, Leute können mit ihren eigenen Fahrrädern kommen und die hier reparieren unter Anleitung von den Leuten, die die Werkstatt machen. Und wir kriegen halt auch viele Spenden, also nicht nur Geld spenden, sondern auch Fahrradteile. Und das heißt, es können natürlich auch Leute herkommen, die noch gar kein Fahrrad haben und sich das aufbauen und dann mitnehmen, ja.
Die Garage ist Teil des Autonomen Zentrums in Köln. Ein Areal aus etwas heruntergekommenen Garagen, kleinen Hallen und einem zweistöckigen Hauptgebäude. Fast alle sind außen mit Graffiti besprüht. In der Mitte ein offener Hof mit Hochbeeten und Bänken drauf. Entstanden ist dieses Kulturzentrum aus einer Hausbesetzung. Vor 7 Jahren hat Ines, die eigentlich anders heißt, mit Aktivisten eine leerstehende Werkskantine besetzt. Nach 10 Verhandlungen mit der Stadt ist das Autonome Zentrum auf diese Brachfläche in der Kölner Südstadt gezogen. Legal.
Wir stehen ja hier im Innenhof und wie du siehst, sind hier ganz viele Garagen und ein großes Gebäude, in dem wir unterschiedlichste Projekte untergebracht haben. Das ist einerseits das Lebensmittelprojekt, wo wir Obdachlose und Bedürftige mit verpflegen. Dann haben wir hier eine Kleiderkammer, wo die Nachbarschaft und alle anderen Kölnerinnen und Kölner ihre Kleider abgeben können, die sich dann Bedürftige oder auch Leute, die mal einfach zu kalt angezogen sind, sich einfach umsonst und unkompliziert Sachen abholen können.
Kim Wollnosch sitzt in der Mitte des Hofes auf einer Bank und zeigt von Garagentor zu Garagentor. Hinter jedem verwirklichen sich andere Gruppen und Initiativen, die sonst keine Räume für Bandproben oder Seminare bekommen. Wollnosch kümmert sich bei den interviewscheuen Autonomen um die Pressearbeit.
Also das Ehrenamtliche steht natürlich hier im Vordergrund, dass die Menschen einfach hier sich verwirklichen können und vor allen Dingen auch Projekte machen, für die sie sonst auch keine Räume bekommen. Das versteht sich ja hier auch als Freiraum. Ja, das bietet natürlich auch andere Möglichkeiten als vielleicht irgendwelche Volkshochschulen oder andere Räumlichkeiten der Stadt.
Kann da jeder sozusagen kommen und sagen, ich würde hier gerne einen Raum nutzen und was machen?
Ja, es kann jeder kommen. Man sollte einfach ein aufgeklärter Mensch sein und für Freiheit, Solidarität und Gleichheit stehen. Dann passt man hier grundsätzlich rein. Ich wusste erst, dass ich angeblich autonomer bin, seit ich mich im Autonomen Zentrum aktiv einbringe. Vorher habe ich mich nie so verstanden. Seit man dann hier aktiv ist, heißt man dann, da sind die Autonomen. Also ich bin Bürger dieser Stadt.
Einen knappen Kilometer vom Autonomen Zentrum entfernt liegt die Zülpicher Straße, mitten im Univiertel. In den Nachkriegshäusern sind unten Burgerläden, Kioske und Buchhandlungen, oben überteuerte WG-gerechte Wohnungen. Die Gegend ist zwar nicht besonders schön, gehört aber zu den teuersten Kölns. 12,50 Euro der Quadratmeter.
Das ist ein Wohnhaus, 3 Etagen, ungefähr 17 Wohnapartments sind hier drin. Und das stand 10 Jahre lang leer.
Daniel steht vor dem Wohnhaus auf der Zülpicher Straße 290. Dass hier trotz des Wohnungsmangels so lange keiner leben konnte, wollten er und seine Mitstreiter nicht hinnehmen. Sie haben es im vergangenen Jahr besetzt.
Das Haus war ungefähr 7 Monate besetzt. Im letzten Juli haben wir das geräumt freiwillig, nach der Verhandlungslösung. Und seitdem ist es wieder an dem Hausverwalter übergeben, der das jetzt eigenständig saniert und dann an die Stadt vermietet.
In ein paar Monaten sollen hier Geflüchtete einziehen. Im Erdgeschoss wird es ein Kulturcafé geben, das die Aktivisten betreiben.
Hausbesetzung, ist das auch mit einer bestimmten Lebenseinstellung verbunden? Es stehen auf jeden Fall viele Werte dahinter und auch ethische Überlegungen. Zum Beispiel, warum dieser Grund und Boden jetzt privat ist. Man kann sich natürlich auch eine Stadt komplett anders vorstellen, dass es nicht in Eigentumsverhältnis unterteilt ist, der Grund und Boden, sondern quasi ein Gemeinschaftseigentum ist.
Daniel ist Ende 20. Er sieht eher aus wie ein Junglehrer, nicht wie ein Hausbesetzer. Verdrängung, Gentrifizierung, das sind schon länger seine Themen. Er hat Stadtsoziologie studiert.
Man riskiert eine Anzeige und auch eine Strafe. Auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit, wirklich Wohnraum zu schaffen, den es vorher so nicht gegeben hat und der dann auch über, in diesem Fall, 30 Jahre erhalten bleiben wird.
Zählt Eigentum, Privateigentum da für Sie nicht?
An Leerstand. Also das ist für mich nicht legitim.
Wenn Sie jetzt auf Köln gucken, gibt es hier weitere Häuser, wo Sie denken, da müssen wir wieder rein?
Köln hat mehrere 100.000 Häuser, wo es auch noch einige tausend Häuser gibt, die man besetzen könnte.
Gibt es da einen Plan?
Da sage ich jetzt nicht zu.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie erst bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 462. Für Juden und Christen gilt das 5. Gebot: Du sollst nicht töten. Im 4. Jahrhundert hat Augustinus gesagt, dass das bedeutet, dass man auch sich selber nicht töten darf. Deshalb haben Menschen, die sich selber getötet hatten, kein kirchliches Begräbnis bekommen und durften nicht auf einem kirchlichen Friedhof beerdigt werden. Luther hat gesagt, wer sich selbst tötet, begeht Selbstmord. Noch im 18. und 19. Jahrhundert war es in den meisten Ländern so, dass man bestraft wurde, wenn man versucht hatte, sich selber zu töten, den Suizidversuch aber überlebt hatte. Diese Strafandrohung für versuchten Selbstmord gab es in Großbritannien noch bis 1961 und in Israel bis 1966. Statt von einem Selbstmord oder einer Selbsttötung zu sprechen, spricht man lieber auf Lateinisch von einem Suizid. Das bedeutet, dass ein Mensch sich selber tötet, wie man einen Baum fällt. Bis 1983 konnten sich katholische Priester weigern, einen Selbstmörder christlich zu beerdigen. Denn obwohl in der Bibel nichts davon steht, dass man sich nicht selber töten darf, wurde allgemein akzeptiert, wie Augustinus das 5. Gebot interpretiert hatte. Dabei findet man in der Bibel auch positive Gestalten, die sich selber getötet haben, zum Beispiel Simson, den Paulus in seinem Brief an die Hebräer als Glaubenshelden bezeichnet hat. Durch Selbsttötung sterben in Deutschland mehr Menschen als durch Gewaltverbrechen, Verkehrsunfälle und illegale Drogen. 2016 gab es mehr als 10.000 Tote, bei denen man festgestellt hat, dass sie sich selber getötet hatten. Das waren 3-mal so viele wie die Zahl der Verkehrsopfer. Aber in Deutschland waren es bis vor 40 Jahren noch doppelt so viele. Auf 1 Million Deutsche kamen von 1945 bis 1985 im Jahresdurchschnitt 220 bis 240 Suizidtote. Den Rückgang erklären Psychiater und Psychologen mit verbesserter Diagnostik psychischer Erkrankungen, verbesserter Therapie und mehr Vorsorge, aber auch damit, dass psychische Erkrankungen nicht mehr etwas sind, worüber man lieber nicht sprechen sollte. Das Suizidrisiko ist bei jungen Leuten besonders hoch, sinkt dann und steigt wieder im Alter. Viele sagen, wenn das Leben im Alter immer beschwerlicher und schmerzhafter wird, muss man es auch selber beenden dürfen, ohne deshalb moralisch verurteilt zu werden. Es gebe ein Recht auf den eigenen Tod. Darüber hat man schon in der Antike diskutiert. Platon hat so ein Recht nicht akzeptiert. Er hat gesagt, dass man sich nicht selber gehört und deshalb über sein Leben nicht selber verfügen darf. Aber die Stoiker meinten, lange zu leben gehöre nicht unbedingt zu einem guten Leben. Wer unter Armut oder Hunger leide oder Krankheiten und Schmerzen ertragen müsse, solle sein Leben lieber freiwillig beenden. Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher sich selber tötet, ist das für die Eltern unerträglich. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, ist das sowieso schon eine traurige Erfahrung, aber wenn die Eltern erleben, dass ihr Kind sich das Leben nimmt, ist das für sie auch so etwas wie eine seelische Verletzung. Denn auch wenn das Kind einen Abschiedsbrief hinterlassen hat, werden die Eltern den Gedanken nicht los, dass sie vielleicht auch teilweise daran schuld sind und sich mehr um ihr Kind hätten kümmern müssen. Wenn ein Mensch sich das Leben nimmt, ist das meist nicht seine freie Entscheidung, sondern das Ende langen Leidens. Für die Eltern ist das besonders schlimm, wenn sie dieses Leiden nicht erkannt haben oder nichts dagegen tun konnten. Christian Becker war, als er sich getötet hat, 24 Jahre alt. Für seinen Vater war das so schlimm, dass er sich verstecken wollte, weil er das Gefühl hatte, Verwandte und Bekannte gäben ihm auch einen Teil der Schuld daran. Er hat sogar daran gedacht, seinem Sohn in den Tod zu folgen. Inzwischen haben sie seinen Tod akzeptiert, aber seine Mutter hätte das ohne ihren Mann nicht geschafft. Für die Trauerfeier in der Kirche hatten sie außer Kirchenmusik auch eins seiner Lieblingslieder ausgesucht. Ich werde in die Tannen gehen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 462. Danke.